Unabhängig planen, prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt.
Ja, herzlich willkommen zu diesem Podcast heute, der sich mit den Architekturtagen 2026 Festival für Baukultur und Ingenieurtechnik beschäftigt, die im Zeichen der Infrastrukturbauten stehen. Wer bin ich? In aller Kürze, mein Name ist Caroline Meyer. Ich bin Geschäftsführerin der Architekturstiftung Österreich. Das ist die Plattform der Architekturhäuser in den österreichischen Bundesländern. Und gemeinsam mit der Kammer der ZiviltechnikerInnen veranstalten wir seit 2002 die Architekturtage, also heuer bereits zum 13. Mal. Die Architekturtage sind ein biennal stattfindendes Festival für Architektur, Baukultur und Ingenieurtechnik. Dieses Festival findet österreichweit statt, also in allen 9 Bundesländern gleichzeitig, was auch das ganz Besondere an dieser Veranstaltungsserie ist. Kuratiert wird das Programm von den 10 österreichischen Architekturinstitutionen und dabei kommt ein wirklich vielfältiges Vermittlungsprogramm zutage, das lokale Baukultur präsentiert, greifbar macht und erlebbar macht. Also es finden unter anderem statt Stadt- und Gebäudeführungen, Fahrrad-, Bustouren, Baustellenbesuche, Workshops für Kinder, Open Studios, bei denen Architektur- und Ziviltechnikerbüros besucht werden können, Filmvorführungen und last but not least Architektur- und Baukulturfeste. Dieses Jahr lautet das Motto der Architekturtage, was uns verbindet, Infrastrukturen des Alltags. Kurz zum Thema, Infrastrukturbauten und Einrichtungen sind allgegenwärtig in unserem täglichen Leben und bleiben trotzdem oft im Hintergrund. Was sind Infrastrukturbauten? Sie umfassen ein breites Spektrum an Gebäudetypen. Darunter fallen Energie-, Mobilitäts- und Verkehrsinfrastrukturen, aber auch digitale Netzwerke in ihrer baulichen Ausprägung. Dann natürlich auch Logistik-, Forschungs-, Umwelt- und Sicherheitseinrichtungen. Aber auch soziale Einrichtungen wie etwa Bildungs- und Gesundheitsinfrastrukturen. Diese Projekte im Infrastruktursektor zeigen ganz besonders gut, was Architektur und Ingenieurtechnik gemeinsam leisten können und erzählen dabei oft sehr eindrucksvolle Geschichten darüber, was uns in der Gesellschaft verbindet und zusammenhält. Das Festival dieses Jahr findet vom 28. bis 30. Mai statt und davor, am 20. Mai, gibt es eine hochinteressante Auftaktveranstaltung. Bei dieser Auftaktveranstaltung im Architekturzentrum Wien wird Dietmar Feichting, der heute auch Gast dieses Podcasts ist, einen Impulsvortrag halten, gemeinsam mit einer Ingenieurin, mit der das Büro sehr viel zusammenarbeitet, namens Apolline Coré. Dietmar Feichtinger, herzlich willkommen. Ich stelle dich unseren Gästen kurz vor. Du bist Architekt, Ziviltechniker. Du hast dein Studium der Architektur an der TU Graz absolviert und 1988 abgeschlossen. Bereits ein Jahr später ging es dann nach Paris, wo du dann eigentlich bis heute geblieben bist und wo 5 Jahre später, also 1994, Dietmar Feichtinger Architects gegründet hast und 2002 wurde dann ein zweites Büro in Wien gegründet. Das Büro leitest du gemeinsam mit deiner Frau, Barbara Feichtinger-Felber. Das Büro hat sich sehr rasch zu einem international erfolgreichen entwickelt. Eure Projekte sind in Frankreich, Deutschland, Belgien, Dänemark und auch in Österreich. Ihr macht vor allem öffentliche Aufträge und was für die Architekturtage 2026 und unser Motto interessant ist, einige Projekte im Bereich Infrastruktur in allen Ausprägungen eigentlich. Das wohl bekannteste Projekt oder sagen wir mal das Projekt am prestigeträchtigsten Ort ist sicher die Brücke zum Mont Saint-Michel in der Bretagne. Euer Büro hat aber ein sehr, sehr weites Spektrum an Bauaufgaben bereits geliefert und das Feld der verschiedenen Bauaufgaben ist wirklich sehr, sehr breit, vom Spital über die Schule bis hin zu öffentlichen Schwimmbädern, aber auch Büro- und Wohnbauten. Du unterrichtest an diversen europäischen Universitäten. Seit 2023 hast du eine Professur an der TU Wien und hast natürlich zahlreiche internationale und auch österreichische Preise erhalten. Und was sehr interessant ist, momentan läuft eine Ausstellung über eure Arbeit, Architecture of Connection, Dietmar Feichtinger Architects, im österreichischen Kulturforum in New York. Und dazu gibt es auch eine Publikation. In meiner Recherche für diesen Podcast bin ich über ein Zitat gestolpert auf eurer Webseite, das mich sehr berührt hat, weil ich zu 100% dahinter stehe. Habit kills creativity. Und es drückt sehr gut aus, eure wirklich intentional breit gestreute Bautätigkeit. Also was das Büro Feichting Architects auszahlt, ist, würde ich sagen, ganz besonders die Vielseitigkeit. Wie siehst du das?
Es ist auf jeden Fall so tatsächlich, dass wir versuchen, sehr, sehr unterschiedliche Bauaufgaben zu bearbeiten. Das ist zum einen beabsichtigt, aber zum anderen natürlich auch einem gewissen Zufall überlassen. Also wir nehmen, was wir bekommen. Also es ist nicht unbedingt so, dass wir jetzt irgendwie uns nur das aussuchen, was wir möchten. Ich denke, dass wir als Architekten und Architektinnen auf jeden Fall gefordert sind, mit neuen Bauaufgaben uns auseinanderzusetzen. Dann kommt man auf neue Ideen. Man geht vielleicht unbelasteter an Themen heran. Es gibt natürlich auch diesen Erfahrenswert, also wenn man Bauaufgaben wiederholt, die sich nie wiederholen, weil sich der Ort einfach nicht wiederholt. Das heißt, also wenn man eine Schule baut, dann kann man nicht die gleiche Schule das zweite Mal bauen, aber man kann natürlich Erfahrungen mitnehmen. Also es gibt sicher beide Aspekte, es gibt die Erfahrung, aber es gibt auch der Reiz des Neuen, des Unbelasteten, und das interessiert mich sehr, und ich denke, das macht uns auch eben tatsächlich zu kreativen Menschen. Wobei man sagen muss, dass heute die Welt sich in eine ganz andere Richtung wendet. Architektinnen werden zu Spezialistinnen gemacht. Also wir machen uns auch selber dazu, um Projekte zu bekommen. Wir versuchen uns so darzustellen, dass wir diejenigen sind, die das Krankenhaus am besten bearbeiten können. Und das kommt natürlich aus einer Sicht des Bauherrn oder der Bauherrin, die vielleicht auch jetzt von außen diesen Eindruck haben, dass wenn man Bauaufgaben schon mal bewältigt hat, dann kann man das. Und das ist meiner Ansicht nach nicht so. Unser erstes Krankenhaus war ein sehr großes Krankenhaus. Unsere erste Brücke war eine Brücke über die Seine. Und ich glaube, wir als Architekten und Architektinnen haben einen riesen Vorteil, dass wir sehr, sehr stark begleitet werden von Experten, von Ingenieurinnen. Zum Beispiel eben ein Krankenhaus, da kann man eigentlich nichts wirklich falsch machen, weil die Partner uns so begleiten, dass wir den OP und den Vorbereitungssaal, der wird schon richtig funktionieren, weil die Geräte einfach auch eine Logik haben. Und deswegen auch, du hast zum Beispiel die Schwimmbäder erwähnt. Also es gibt Architekturbüros, die sich tatsächlich auch auf diese Art von Einrichtungen spezialisieren. Und wie wir unser erstes Schwimmbad gebaut haben, gleiche Geschichte. Also wir haben einen sehr, sehr guten Ingenieur gehabt, der uns eigentlich beigebracht hat, wie wir mit diesen technischen Voraussetzungen umgehen. Und er hat diese technischen Voraussetzungen oder diese technischen Aufgaben eigentlich sehr, sehr gut auch begleitet.
Das heißt, dadurch, dass man auch zum Beispiel jetzt noch keine negativen Erfahrungen gemacht haben, geht man nicht mit einem, na, das funktioniert nicht und das geht nicht und das geht nicht in ein Projekt hinein, wenn es eine neue Bauaufgabe ist, sondern eher mit dem Fokus auf, was könnte möglich sein.
Das ist genauso. Es ist eigentlich die Perspektive, die man bringt. Also zum Beispiel das Krankenhaus in Klagenfurt ist ein sehr, sehr typisches Beispiel dafür. 800 Betten, großes Krankenhaus, und wir haben uns den Ort angeschaut, wir haben dieses Pavillonsystem gesehen, und unsere Konkurrenten haben alle ein sehr, sehr typisches, sehr klassisches Krankenhauskonzept eigentlich vorgeschlagen. Ein relativ hoher Bettenturm, der ein OP-Geschoss bedient. Und wir wollten in dieser Umgebung, wir konnten das auch, weil wir ein Grundstück hatten, das das ermöglicht hat. Wir wollten eigentlich ein sehr, sehr flaches, horizontales, sich ausbreitendes Krankenhaus planen mit einer sehr starken Beziehung zum Boden, zur Natur. Wir dachten eben, diese Situation in Klagenfurt zum Beispiel eben war eine sehr angenehme, und die Menschen haben eigentlich Angst vor dem Krankenhaus, die wollten wir nehmen, und zugleich war es notwendig, eben diese medizinischen Einrichtungen zu konzentrieren. Und da entstand, glaube ich, ein neuer Typus, eine neue Typologie aus diesem vielleicht relativ unbeschwerten Zugang zu dem Thema Krankenhaus.
Ja, ja. Ich kann mich an das Projekt gut erinnern. Ich habe es zwar selber noch nicht gesehen, aber es war, soweit ich mich erinnern kann, für den Mies van der Rohe Preis nominiert und damit Teil einer der ersten Ausstellungen, die ich im Architekturzentrum Wien kuratieren durfte. Deswegen habe ich das Bild noch sehr gut im Kopf. Ich würde gern ein paar Jahrzehnte zurückgehen, an den Anfang eigentlich deines beruflichen Lebens. Du bist sehr schnell nach dem Studium nach Paris gegangen, und ich würde gerne wissen, wieso und was dich dann beruflich dort gehalten hat.
Also da gibt es natürlich nicht nur eine Möglichkeit der Antwort, aber vielleicht die wichtigste war das einmal nach draußen gehen. Also ich habe in Graz studiert, ich bin in Graz auch aufgewachsen und wollte einmal weg aus Österreich. Und wir haben von Graz aus nicht nach Wien geschaut, sondern nach Paris. Also das hat uns sehr interessiert, auch von der Architektur. Also es war auch damals in Frankreich eine sehr spannende Zeit. Es gab diese großen Projekte von Mitterrand, die uns sehr fasziniert haben, und überhaupt die Architekturqualität im öffentlichen Bereich hat uns beeindruckt. Es gab auch diese Zeitschrift Architecture aujourd'hui. Die wurden dann auch aufmerksam auf die Grazer Architektur, was irgendwie interessant war, weil es da gewisse Parallelen gibt. Es gab damals zu der Zeit auch in Graz eine Tendenz, sehr viele Wettbewerbe abwickeln zu lassen mit dem Engagement von jungen Büros. Ich war da auch sehr, sehr stark mit einbezogen und da hatte ich eine gewisse Affinität zu Paris einfach entdecken können, obwohl natürlich der Maßstab ein ganz anderer ist.
Ich habe mich natürlich sehr gut vorbereitet auf diesen Podcast heute und ein paar Vorträge von dir im Internet angehört, und in einem davon sprichst du davon, dass auch der gesellschaftliche Stellenwert der Architektur in Frankreich ein ganz anderer war zu der Zeit oder ist. Ist das tatsächlich so?
Also beim Nachdenken über das, was ich mal gesagt habe, komme ich immer wieder drauf, dass es vielleicht nur zur Hälfte stimmt. Und das, was mich schon fasziniert hat tatsächlich, und das, was ich auch immer wieder erlebe, ist, dass zum Beispiel eben Politiker, Politikerinnen sehr viel Interesse dran haben, was zu hinterlassen, also Zeichen zu setzen. Und zum Beispiel Grundschulen sind in Frankreich Kommunalbauten, werden von der Stadtregierung initiiert, und da wollen sich auch eben diese Politikerinnen auch wiederfinden und haben ein sehr, sehr starkes Interesse am Bauen, weil das einfach nach der 4- oder 6-jährigen Periode einfach auch eine Möglichkeit ist, weiterhin das Leben einer Kommune zum Beispiel zu beeinflussen. Und das ist sehr, sehr stark ausgeprägt in Frankreich. Wenn ich das jetzt aber relativiere im Gegensatz zu Österreich, dann deswegen, weil ich vielleicht 2 sehr markante Erlebnisse hatte oder sogar 3. Bei 2 Schulen in Taufkirchen und in Glocknitz, wo die sowohl der Bürgermeister als auch die Bürgermeisterin sehr, sehr engagiert war, sehr interessiert war am Gebäude selbst, an der Architektur, versucht hat, eben auch diese Nähe, diese pädagogischen Konzepte über die Architektur zu vermitteln. Und auch das Kulturzentrum in Weiz ist zum Beispiel so ein typisches Beispiel, wo in einer sehr, sehr kleinen Gemeinde der Bürgermeister eben sehr bestanden hat darauf, das Zentrum der Stadt zu beleben mit einem öffentlichen Bau, mit einer Bauaufgabe, die einfach diesem Stadtzentrum wieder ein Leben geben kann. Das, was klar ist, ist, dass die Tendenz in Frankreich natürlich viel, viel stärker ist, und wahrscheinlich hatte ich eben die Gelegenheit, in Österreich eben solche Ausnahmeerscheinungen eigentlich mitzuerleben. Vielleicht auch eben indirekt hat das wahrscheinlich auch den Grund, wenn jemand mich mit so einem Projekt beauftragt, der jetzt nicht unbedingt der Architekt vor Ort ist. Also Architektur ist ja sehr, sehr stark auch an die örtliche Situation oft gebunden. Dann ist das vielleicht auch eine gewisse Grundvoraussetzung, eben Architektur einfach in den Mittelpunkt, in den Fokus zu stellen.
Also ich würde mich jetzt gern einer Bauaufgabe widmen, an der wir nicht vorbeikommen, wenn es um Infrastruktur geht, und zwar der Bauaufgabe Brücke. Ich glaube, du wirst nicht sehr gerne auf das Thema Brückenbau reduziert, weil ihr eben vor allem dieses Spektrum an Bauaufgaben im Büro sehr hoch haltet. Wir kommen aber natürlich beim heurigen Thema der Architekturtage nicht daran vorbei. Du hast bereits zahlreiche Brücken gebaut, vor allem würde ich sagen Fußgänger- und Fahrradbrücken. Woher kommt das Interesse an dieser Bauaufgabe? Wie ist es zum ersten Projekt gekommen? War das einer dieser vorher zitierten Zufälle? Und welche wichtigsten Erfahrungen hast du aus der ersten Brücke, die ihr gebaut habt, mitgenommen?
Also ich muss sagen, es gibt kein prinzipielles Problem jetzt, als jemand, der Brücken entwirft, wahrgenommen zu werden. Das, wogegen ich mich bis zu einem gewissen Grad wehre, ist tatsächlich diese Spezialisierung. Ich glaube, es gibt einfach diesen sensiblen Zugang an das Thema, der wichtig ist und der auch in Frankreich, in der Zeit, wo ich tatsächlich die Gelegenheit hatte, eine erste größere Brücke in Frankreich zu bauen. Ein wichtiges Thema war nämlich die Gestaltung der Brücke auch einem Architekten oder einer Architektin zu überlassen. Da gab es auch tatsächlich zwei Fußgängerbrücken und eine große Halle in Hannover für die Hannover 2000. Da haben wir einen Preis gemacht und da haben wir uns vielleicht so eine kleine Referenzliste erarbeitet, würde ich mal sagen. Und wir wurden dann tatsächlich eingeladen zu diesem Wettbewerb. Und da gab es dann eben große Namen, die uns gegenüberstanden, wie Tadao Ando oder Dominique Perrault. Und zur Überraschung vieler, vielleicht auch unser selbst, da haben wir diesen Wettbewerb gewonnen und konnten dann tatsächlich diese Brücke umsetzen. Allerdings haben wir 8 Jahre gebraucht, um dieses Projekt umzusetzen, aus verschiedensten Gründen. Also wir haben eben diesen Wettbewerb gewonnen, da gab es dann noch eine Ausstellung. Das war auch in der französischen Architekturszene eine interessante Geschichte, sage ich mal. Also wer kommt da, wer ist das, wer macht das? Also es gab da sehr, sehr viel Aufmerksamkeit eigentlich in der Zeit. Und dann dauerte es aber ziemlich lange, aus verschiedensten Gründen. Zum einen gab es eine Brücke in London, die Modern Tate mit der St. Paul's verbindet und die sehr, sehr stark geschwankt hat. Und unsere Brücke hat sehr nahe physische Eigenschaften und plötzlich war die Stadtregierung ein bisschen beängstigt. Dann gab es eine starke Änderung in der Stadtregierung von rechts nach links und dann war unser Projekt plötzlich kein Prioritätsprojekt und das dauerte. Es wurde dann irgendwann mal fast zu einer Art von einer wirklichen Frage, also kommt es tatsächlich zu dieser Umsetzung? Und ja, glücklicherweise gelang uns tatsächlich, diese Brücke zu bauen.
Und damit war quasi so auch eine Richtung gelegt für das Büro. Ich finde ganz besonders spannend ein Projekt, an dem ihr jetzt gerade arbeitet, und zwar die Brücke An de Bretagne in Nantes. Die ist ganz besonders interessant und ich würde mich sehr freuen, wenn du ein bisschen über den Innovationscharakter dieses Projektes erzählen könntest und auch die Entstehungsgeschichte.
Ja, also dieses Projekt ist auch für mich ein sehr besonderes. Vielleicht ist es ein bisschen der Höhepunkt, könnte man sagen, von dem, was ich immer gedacht habe, was man aus diesen Brücken rausholen kann, nämlich, dass man Orte schafft. Also ich hatte mal auch die Gelegenheit, Ausstellungen zu machen, die hießen Orte und Wege. Und das Interessante vielleicht ist auch, dass Gebäude sehr, sehr oft aus unserem Büro vor allem auch Wege beschreiben. Und die Brücken sehr, sehr stark diese Ortsbeziehung und dieses auf dem Fluss sich zu befinden in den Mittelpunkt der Überlegung stellen, des Projektes stellen. Und das war mir auch bei der Brücke über die Seine schon sehr, sehr wichtig. Also da wirklich einen Ort zu schaffen, der neue Möglichkeiten gibt, der neue Perspektiven eröffnet, Menschen in eine Situation zu bringen, die sehr, sehr interessant ist und auch eine neue Situation, auch klimatisch interessant. Also es gibt Menschen, die auf der Brücke in Bercy Geburtstage feiern, weil es einfach angenehm ist. Und im Sommer, wenn es warm ist, gibt es durch diese 2 Niveaus, die wir geschaffen haben, auch einen beschatteten Bereich. Und also eben diese Ortsqualität der Brücken war mir immer sehr wichtig. Und die An de Bretagne ist wahrscheinlich jetzt, sage ich mal, jetzt nicht von der Größe, von der Spannweite her eine überragende Brücke, sondern eben inhaltlich tatsächlich. Also wir haben dort die Chance, tatsächlich einen großen öffentlichen Platz auf der Loire zu schaffen. Der ist 60 Meter breit und 150 Meter lang insgesamt ist die Brücke. Und wir konnten eben tatsächlich den Wettbewerb auf diese Art gewinnen, indem wir eben darstellen konnten, dass eben nicht nur der Weg zwischen den 2 Ufern wichtig ist, sondern der Aufenthaltscharakter auf dem Fluss eine ganz entscheidende Rolle spielt. Wir haben diesen Wettbewerb gemeinsam, das war ein Wettbewerb, den wir mit dem Unternehmen schon durchgeführt haben. Also das Bauunternehmen war da schon im Team, was oft sehr schwierig ist. Also das sind neue Wettbewerbsformen, die den Architekten oder die Architektin oft in die 2. Reihe stellen, was aber bei diesem Projekt zum Glück nicht der Fall war. Ich denke auch, dass wir eingeladen wurden mit dieser Firma, die eben vor Ort sehr, sehr präsent ist, dort teilzunehmen, weil die Firma selbst eben tatsächlich auch ein sehr starkes architektonisches Projekt wollte. Und die Wettbewerbsaufgabe war relativ einfach. Es gab eine bestehende Brücke, eine sehr wichtige, die sehr stark befahren ist. Und die führt von der Innenstadt auf eine Insel in der Loire. Und die Insel bekommt ein neues, großes regionales Krankenhaus. Und jetzt musste die Straßenbahn vom Stadtzentrum zu diesem Krankenhaus kommen. Und die bestehende Brücke aus den 70er Jahren war zum einen zu steil und konnte die Straßenbahn nicht tragen. Und deswegen wurde ein Ersatzbau einfach vorgeschlagen. Wir haben uns das angesehen und einer der Grundzüge unseres Entwurfs war, dass wir die bestehende Brücke erhalten wollten und gleichzeitig in das Gesamtkonzept mit einbeziehen wollten. Die bestehende Brücke ist 18 Meter breit und mein Vorschlag war, die bestehende Brücke jetzt geometrisch so anzupassen, dass sie einen fließenden Übergang mit dem neuen Bauwerk ermöglicht, mit einer Idee, die bestehende Brücke abzusenken um 60 Zentimeter. Das gab viel Kopfzerbrechen auf der Seite der Ingenieure, auf der Seite des Unternehmens und vielleicht ist das auch ein Punkt der wichtigen Zusammenarbeit zwischen Architektinnen und Bauingenieurinnen. Das ist, dass wir vielleicht einen Zugang haben, der jetzt nicht unbedingt total rationalistisch ist, aber vielleicht doch rational mit einer anderen Hierarchie in der Struktur. Also zum einen der Erhalt war mir sehr wichtig, aber ich wollte gleichzeitig nicht den Erhalt eigentlich zum Dogma, sondern ich wollte diese neue Brücke eben anpassen, so dass sie mit eingegliedert werden kann. Also das ist schon ein wichtiger Aspekt. Also mit Bestand umgehen, Bestand nicht unbedingt zu ersetzen, sondern mit einzubeziehen in die Überlegungen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Weg, den wir heute gehen sollen. Und das hat mir auch ermöglicht, hier eben tatsächlich dann diese breite Brücke vorzuschlagen. Weil die neue Brücke, dadurch, dass wir eben der Straßenbahn mal den Platz geben müssen, es gibt immer noch zwei Autospuren, einen sehr, sehr großen Fußgängerbereich, sehr, sehr großen Fahrradbereich. Und insgesamt ist die Brücke eben ungefähr 60 Meter breit, was enorm ist über den Fluss. Und wir können hier eben auch mit unterschiedlichen Materialien, mit einem mineralischen Platz, aber auch mit einem Holzdeck unterschiedliche Situationen anbieten, auf dem Fluss tatsächlich sich zu treffen und dort Zeit zu verbringen, Ausstellungen zu erleben, auch vielleicht Märkte oder ganz einfach nur zu flanieren.
Also eigentlich die Schaffung eines ganz neuen Stadtraums, was ja auch extrem wichtig ist. Die Bevölkerung wächst, wir müssen verdichten und wo sind dann noch die Freiräume? Also das ist durchaus sehr spannend, wenn man beginnt, Brücken als vielleicht eine dieser fehlenden Freiräume zu sehen und zu gestalten.
Das ist eine interessante Bemerkung, finde ich, weil für mich tatsächlich die Frage sich sehr, sehr stark stellt, also wo geht Architektur hin? Was kann Stadt leisten? Wieso Stadt? Wieso brauchen wir das? Und ich glaube, eine der Antworten ist, wir brauchen Räume der Begegnung, Räume des Austausches und dass es einen Grund gibt, dorthin zu gehen und nicht einfach zu Hause zu bleiben. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Architektur kann da, glaube ich, einen sehr, sehr großen Beitrag leisten. Stadt ist, glaube ich, wichtig in dieser Beziehung und ich glaube, diese Qualität der Städte müssen wir einfach hochheben und zelebrieren.
Also ihr seid jetzt sehr involviert an der Verkehrswende oder an der Mobilitätswende in Paris in mehreren Bauaufgaben. Also da gibt es zum Beispiel eben Fußgänger-Fahrradbrücken, aber auch Fahrradinfrastruktur in der Hinsicht, dass Fahrradabstellräume in Verbindung mit Bahnstationen, mit Metrostationen zur Verfügung gestellt werden. Und ihr arbeitet auch mit am Ausbau des Metronetzes in Paris und zwar an einem Stück dieser 200 Kilometer Erweiterung, die oberirdisch geführt wird. Könntest du da ein bisschen mehr darüber erzählen, bitte?
Ich weiß, dass der Bürgermeister von Paris, der damalige Delannoy, nach Wien kam und Wien bestaunte und die Fahrradwege und auch das Citybike-Netz bewunderte und die Straßenbahn, die sehr effizient ist in Wien, nach Paris übertragen hat. Also das muss man auf jeden Fall auch so sehen, dass wenn wir das jetzt aus unserer Sicht, sage ich mal aus der österreichischen Sicht her wahrnimmt, dann mag das so aussehen, als ob jetzt in Paris viel, viel mehr passiert. Was für mich in Frankreich eigentlich sehr beeindruckend ist, dass die Franzosen, wenn sie sich für was entscheiden, dann entscheiden sie sich zu 100% oder 120% und dann gehen sie durch. Also wie ich nach Frankreich kam, gab es kaum ein Fahrrad auf der Straße. Wir haben dann erlebt, wie es einen dreiwöchigen Streik gab zu Weihnachten, holten plötzlich die Pariser ihre Sportgeräte aus dem Keller und es gab plötzlich viele Fahrräder, obwohl es sehr kalt war und auch öfters geregnet hat. was auch nicht unbedingt in der Mentalität der Franzosen ist, nämlich diese Randbedingungen so in Kauf zu nehmen, was zum Beispiel bei den Dänen ganz anders ist. Also die fahren ja bei Wind und Wetter, das ist überhaupt kein Problem mit dem Fahrrad. Aber in Frankreich war das sehr, sehr ungewöhnlich. Also dieses Bild, ich war da einer der wenigen, der wirklich regelmäßig das Fahrrad benutzt hat. Das ist heute völlig anders. Also heute fahren sie die Rue de Rivoli runter und es ist mit Kopenhagen vergleichbar. Also es gibt sehr, sehr viele junge Familien auch, die mit Fahrrädern, mit diesen Lastenfahrrädern, mit ihren Kindern fahren. Die Elektromobilität hilft da natürlich auch sehr, sehr stark. Also es gibt sehr viele Elektrofahrräder. Es gibt sehr viel Platz, der geschaffen wurde für Fahrradwege im Rue de Rivoli. Es wurden die Autos sehr, sehr stark zurückgedrängt. Also da wurde sehr, sehr viel gemacht. Wobei ich denke, dass heute der Vergleich von Paris zu Wien natürlich hinken muss, weil Paris einfach eine Metropole ist mit ca. 15 Millionen Einwohnern und Wien halt immer noch eine Stadt ist, wo der Grünraum sehr, sehr schnell erreichbar ist. Also man ist sehr, sehr schnell aus der Stadt, was in Paris wirklich sehr, sehr schwierig ist. Also insofern sind diese Vergleiche jetzt nicht so einfach parallel zu setzen, aber es ist sicher so, dass die junge Generation einfach diese Mobilität neu definiert und für sich entscheidet, jetzt nicht stundenlang einen Parkplatz zu suchen oder allein im Auto von A nach B, wenn die Strecke kurz genug ist, um das mit dem Fahrrad zu schaffen.
Genau, und für diese Art der neuen, also der Umorientierung in der Mobilität, das geht ja dann auch wieder mit Bauaufgaben einher. Und in dem Zusammenhang finde ich eben vor allem die Fahrradabstellflächen sehr interessant, an denen du gearbeitet hast, weil natürlich das Fahrrad wird sehr oft als Zwischenmobilitätsmedium verwendet, wenn man längere Strecken zurückzulegen hat, also von zu Hause zum Bahnhof oder vom Bahnhof zur Arbeit. Und da braucht es dann natürlich Platz. Und da passiert halt gerade etwas. Die Städte sind halt vor allem darauf ausgerichtet, Platz für Autos zu schaffen. Und da muss jetzt umgedacht werden und auch Platz für Fahrräder geschafft werden. Und eins dieser Abstellräume, das klingt jetzt so klein, habt ihr gebaut in Paris Montparnasse. Das ist ja riesig.
Wir konnten hier in diesem städtischen, sehr dichten Bereich eben eine Ausfahrtspur von einem Tunnelsystem benutzen und integrieren. Man muss dazu auch sagen, dass der letzte Kilometer ist wichtig oder die letzten Kilometer. Und da sind diese Orte, wo man das Fahrrad einstellen kann, wo es auch vielleicht vor Diebstahl besser geschützt ist, weil es geht ja auch um Fahrräder, die, wenn es vor allem Elektrofahrräder sind, die auch einen gewissen Wert darstellen. Vor allem auch in so Städten wie Paris möchte man das Fahrrad am Abend wiederfinden, das man am Tag zuvor oder in der Früh abgestellt hat. Und deswegen sind diese Einrichtungen wichtig. Man muss aber auch sagen, also wir haben auch in Belgien gebaut zum Beispiel und die Belgier machen das schon ewig. Also das, was wir in Paris gebaut haben, hat natürlich eine gewisse Dimension, passt zu dem Bahnhof. Der Gare Montparnasse ist einer der wichtigsten großen Bahnhöfe in Paris. Aber da gibt es Vorbilder, die mich beeindrucken. Und ich denke zum Beispiel, genau wenn man da jetzt an Belgien denkt, dann haben sich die Franzosen da wahrscheinlich auch was abgeschaut.
Ja, und mir fällt jetzt auch ein Beispiel ein in Kopenhagen, wo ein Fahrradabstellgelände eigentlich gleichzeitig als Starkregenwasserreservoir dient. Also das sind auch so Nutzungen, die man dann kombinieren kann in der Stadt.
Ja, das ist auf jeden Fall diese Kombination, der eben zum Teil das Nutzen auch von aufgelassener Infrastruktur oder auch eben tatsächlich diese Orte jetzt positiv zu nutzen, bringt mich vielleicht wieder auf das Thema der Fußgängerbrücken, die ja den Vorteil haben, dass wir da mit einer Verkehrsart konfrontiert sind, die jetzt keine Abgase hat, die keinen Lärm verursacht, die das Regenwasser wieder in den Fluss durchlassen kann ohne Probleme. Also es sind dann für sich sehr zarte, sehr sensible Bauwerke, die man eigentlich relativ gut in diese natürliche Flussumgebung auch einbinden kann.
Und nochmal zurück zum Thema Metroausbau. Das ist schon ein wirklich großes Projekt, das die Stadt Paris da vorhat. Und soweit ich das mitbekommen habe, sie sind quasi für den oberirdischen Teil der Metrolinie zuständig. Kommen wir wieder zum Thema Brücken, weil es ist ja ein verwandtes Thema.
Das, was eben für die Franzosen tatsächlich spricht, das ist, wenn sie ein Thema in die Hand nehmen, dann wollen sie das hundertprozentig machen und sie bauen jetzt das Metronetz aus das zurzeit ca. 100 Kilometer umfasst. Das wird um weitere 200 Kilometer erweitert. Also das ist ein riesiges Projekt mit 68 Bahnhöfen. Die Franzosen nennen das ganz bewusst Bahnhöfe und nicht Metrostationen, weil sie der Meinung sind, dass diese Verkehrsknoten städtisches Leben animieren können. Und es wird auch jetzt inhaltlich sehr, sehr stark daran gearbeitet, dass tatsächlich diese neuen Metrostationen auch städtisch zentrale Funktionen übernehmen können. Und ja, da ist dieses Projekt ein sehr wichtiges. Es verbindet eben diese Vororte von Paris. Es verbindet Paris konzentrisch, was ganz ungewöhnlich ist. Das kennt man ja aus Wien. Das ist vielleicht jetzt auch wieder diese Parallele. Also Wien ist ja eine Stadt, die sich konzentrisch entwickelt hat. Paris eine Stadt, die eigentlich sich zentral entwickelt. Es gibt, wenn man von A nach B will, dann muss man durch C und C ist im Zentrum. Es gibt jetzt eine neue Metrolinie, die 15er, die wird einen Kreis machen, die wird Vorort mit Vorort verbinden. Also heute muss man noch vom Vorort ins Zentrum, um in den anderen Vorort zu gelangen, was natürlich für diese interne Mobilität eine gewisse Schwierigkeit bedeutet. Diese oberirdische Metrolinie ist Teil eben dieses Systems. Es gibt zwei von diesen Bereichen, die nicht im Tunnel geführt werden. Und der, den wir bearbeiten, ist 5 Kilometer lang, führt durch sehr, sehr unterschiedliche städtische Bereiche, zum Teil sehr dichte, zum Teil aber noch völlig unbelastete Bereiche. Und wir haben eben einen Bahnhof, den wir an dem Ausstellungszentrum Paris Villepinte situieren. Und der ist auch interessant, weil er zum Teil eben dieses Ausstellungsgelände, dieses Messegelände bedient, das zum Teil eine sehr, sehr hohe Frequenz hat, aber wenn keine Messe stattfindet, die Frequenz sehr, sehr stark zurückgeht. Eine Station vor dem Flughafen Charles de Gaulle. Der Riesenvorteil für uns, den ich sehe, ist, dass wir eben keinen Tunnel haben, ist, dass wir eigentlich auf die Metro wartenden Benutzer der Linie oberirdisch vorfinden, dass die haben einen Blick auf die umgebende Landschaft, auf den Bereich, und wir haben das eben in unser Projekt ganz, ganz stark mit einbezogen, also diese Aufenthaltsqualität wieder im natürlichen Licht zu sein, rauszukommen aus dem Tunnel und hier tatsächlich eben auch diesen Ort wieder zu erleben. Komme ich wieder vielleicht zurück auf dieses Thema der Perspektiven, die man bietet, und da hilft uns auch dieses Projekt eigentlich ganz gut.
Das Projekt hat einen sehr, sehr langen Horizont natürlich, also ich glaube 80 Monate Bauzeit, das ist, jetzt muss ich kurz rechnen, fast ein Jahrzehnt. Wie geht man mit sowas um?
Also die langen Zeiten von diesen Projekten sind natürlich projektinhärent, das ist ein Riesenprojekt, die Organisation ist unglaublich, also die dahinter steckt. Auch die Logistik der Bauherrin oder des Bauherrn ist enorm, weil es dann natürlich auch um ganz essentielle Fragen der Linienführung, wer bekommt jetzt einen dieser Bahnhöfe, wo werden diese Bahnhöfe situiert, wie kann man die einbinden in eine bestehende städtische Struktur oder wie kann man eine neue städtische Struktur schaffen oder initiieren. Also es ist ein Riesenprojekt und das braucht einfach seine Zeit. Was mich vielleicht auch hier wieder erinnert hat, weil diese Frage sich öfter stellt, die Franzosen, die sind jetzt irgendwie so aktiv eben dabei, eben diese weg vom Autoverkehr hin zu öffentlichen Verkehrsmittel, dieses Netz sehr, sehr stark auszubauen, ist wirklich eine starke politische Willensentscheidung, würde ich mal sagen, und eine Mobilität in der Stadt zu fördern, den Austausch zu fördern, ist, glaube ich, ein gesellschaftlich sehr, sehr wichtiges Thema. Und Architektur und Ingenieurbaukunst hier wichtig zu nehmen und als sichtbares Zeichen der Wichtigkeit dieses Projektes mit einzubeziehen, ist jetzt was sehr Typisches für dieses Projekt. Also unsere Station ist eine von 9 Stationen, die Franzosen, die eben dieses Projekt initiiert haben, als emblematische Stationen bezeichnen. Also wo tatsächlich eben der Sichtbarkeitscharakter ein ganz starker ist. Also unter den 68 Stationen gibt es 9 ganz, ganz besondere Stationen, die dann auch einen sehr, sehr hohen architektonischen Charakter fordern. Das bringt mich dazu, dass ich da sehr, sehr stark an Wien denke, weil wenn ich an Otto Wagner denke und an die Metrostationen, dann denke ich, Architektur und Verkehr, Infrastruktur hat eine sehr, sehr lange Geschichte und auch in Österreich eine sehr, sehr starke Tradition. Das kann man jetzt auch nicht den Franzosen überlassen, dass die das einfach jetzt erfunden haben, würde ich mal sagen.
Es ist ja vor allem auch etwas, das bleibt, wie man eben an Otto Wagner Stadtbahnstationen merkt. Also man baut wahrscheinlich auch mit einem viel längeren Zeithorizont. Wo ich aber gerne jetzt nochmal einhaken würde, ist die Thematik Zusammenarbeit, Architektur, Bau, Ingenieurwesen. Es gibt ja dieses Klischee, dass Architekten, Architektinnen, Bauingenieure, Bauingenieurinnen spinnefeind sind. Der Architekt will immer, der Bauingenieur sagt immer, das geht nicht. Ich weiß, das ist ein Klischee, das kann man jetzt nicht auf alle umlegen, aber haben Sie vielleicht ein paar Tipps und Erfahrungen im Zusammenarbeit mit Ingenieuren, Ingenieurinnen, die Sie jetzt vielleicht hier auch der jüngeren Generation mit auf den Weg geben können und wollen?
Ich denke, dass dieses Gegenüber von Bauingenieurinnen und Architektinnen, die sich gegenseitig jetzt nicht unbedingt respektieren, für mich persönlich einfach nicht verständlich ist. Also wir sitzen ja im gemeinsamen Boot, wir brauchen uns beide, also wir brauchen uns gegenseitig. Also für mich als Architekt ist es ganz wichtig, Ingenieurinnen an meiner Seite zu haben, weil tatsächlich eben die Machbarkeit sehr, sehr stark von der Bereitschaft auch der Ingenieurinnen abhängt, jetzt diesen Weg zu gehen, den sehr, sehr oft eben ich vorschlage. Also es ist schon so, dass vielleicht diese ursprüngliche Sensibilität, das Wahrnehmen eines Ortes oder des Zwecks der Bauaufgabe, jetzt würde ich mal sagen, zu dieser Initiatividee kommt bei den Projekten aus meiner Hand. Allerdings kann ich damit nichts anfangen, wenn der Gegenüber sagt, es geht nicht, so wie Sie das beschreiben. Und ich hatte da jetzt, glaube ich, nicht das Glück, das wäre das falsche Wort, aber vielleicht die Gunst, mit Menschen, mit Ingenieurinnen zusammenzuarbeiten, die die Idee verstanden haben und die diesen Weg mit mir gehen wollten. Und die zum Beispiel, du hast das Bauwerk über den Mont Saint-Michel erwähnt und ich habe da vorgeschlagen, alle 12 Meter in das Watt eine Stütze zu setzen. In schwierigsten Bedingungen, auf minus 30 Meter der erste tragende Boden, die Bausituation beeinflusst von Ebbe und Flut. Aber die optische Leichtigkeit, die Transparenz, die Sensibilität des Einfügens des Bauwerks war dem Ingenieur so verständlich, dass er gesagt hat, wir probieren es. Und das war ganz wichtig. Dieses Hand in Hand ist, glaube ich, eine Grundbedingung für ein gutes Projekt. Was man den jungen Studierenden mitgeben kann, das geht sowohl auf die Architektinnenseite wie auch auf die Bauingenieurinnenseite. Also ich unterrichte ja jetzt im Moment auf der Technischen Universität und ich versuche eben genau diesen Aspekt jetzt auch zu beschreiben, sage ich mal. Das geht über die Kompetenz. Das heißt also, wir Architektinnen müssen lernen, mit Tragstruktur umzugehen, die zu verstehen, nicht völlig abhängig zu sein von dem Gegenüber, sondern so gut es geht, auf Augenhöhe mit den Bauingenieurinnen zu sein, um tatsächlich eine konstruktive Lösung zu finden. Weil sonst kommen wir als Architektinnen natürlich sehr, sehr schnell in die Problematik. Das geht ja nicht. Und wenn wir das nicht verstehen, was möglich ist, dann machen wir uns natürlich nicht unbedingt glaubwürdig den Ingenieurinnen gegenüber. Also das ist schon sehr, sehr wichtig. Ich erlebe das oft bei Wettbewerben, die man dann beurteilen muss, wo es dann tatsächlich Ideen gibt, die so quasi unter Anführungszeichen jetzt rein architektonische Ideen sind und die einfach diese zwei Aspekte der Ingenieurbaukunst und der Architektur nicht, wo sich die beiden nicht zusammenfinden. Das Gleiche gilt aber, glaube ich, auch für die Bauingenieurinnen, die tatsächlich auch eine gewisse Sensibilität, ein gewisses Verständnis für die Architektur entwickeln müssen. Ich glaube, da gibt es auch irgendwie einen Weg zu gehen. Wir sind ja jetzt räumlich zum Beispiel auf der Technischen Universität sehr, sehr nahe, aber jetzt von der tatsächlichen Berührung der verschiedenen Fakultäten ist es extrem schwierig, diese übergreifende Situation eigentlich zu provozieren, sage ich jetzt mal als Lehrender. Also ich versuche das ganz stark. Wir haben auch morgen jetzt schon wieder einen portugiesischen Bauingenieur eingeladen, wo wir versuchen eben auch die Bauingenieurfakultät für diesen Vortrag zu interessieren, weil ich einfach denke, und dieser Ingenieur ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, der sehr, sehr gut mit wichtigen Architekturbüros zusammenarbeitet und tatsächlich eben dieses Verständnis für die Sensibilität und für diese Herangehensweise hat und damit dementsprechend umgehen kann.
Das heißt, es geht vor allem ums gegenseitige Verständnis, um ein bisschen einen Einblick in jeweils das andere Berufsfeld und auch die Werte des anderen Berufsfelds, um besser in Kommunikation kommen zu können.
Es ist ganz klar, dass wir als Architektinnen einfach einen anderen Zugang haben. Also wir sehen natürlich die Umgebung zuerst, wir fragen nach dem Ort, nach der Sinnhaftigkeit, nach dem Inhalt des Projektes. Ist natürlich bei uns an erster Stelle. Bei Bauingenieurinnen ist es, wie trägt das, wie komme ich da, welche Spannweite, und es gibt vielleicht auch in der Ausbildung der Bauingenieurinnen ja auch eine andere Art, an Projekte oder an Fragen heranzugehen, Fragen zu formulieren, also was ist ökonomisch, was ist, welche Spannweiten, welche Standardlösungen gibt es. Also es ist nicht ungewöhnlich, Ingenieurinnen zu fragen, gib mir drei Lösungen, und dann bekommt man drei Lösungen und man kann sich eine aussuchen. Das geht bei mir eigentlich nicht. Also wenn ich mich entscheide für eine Lösung, dann bin ich eigentlich schon sehr, sehr stark davon überzeugt, dass es die Lösung sein muss, sage ich jetzt mal. Also diese Beliebigkeit in der Auswahlmöglichkeit, die kann es eigentlich nicht geben, wenn es diese Kohärenz des Ortes mit dem Bauwerk selbst gibt.
Herzlichen Dank. Ich glaube, das war ein wunderschöner Abschluss für unsere Podcast-Folge heute. Ich bedanke mich wirklich sehr herzlich bei dir, Dietmar Feichtinger, dass du dir die Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten. Und ich möchte an dieser Stelle noch zwei Veranstaltungshinweise anbringen. Dietmar Feichtinger wird mit der Ingenieurin Apolline Corré von SBP Schleich, Bergermann und Partner den Impulsvortrag halten bei der Auftaktveranstaltung für die Architekturtage 2026, Festival für Baukultur und Ingenieurtechnik, am 20. Mai im Architekturzentrum Wien. Und einen zweiten Veranstaltungshinweis habe ich dann auch noch, und zwar sind das die Architekturtage, die vom 28. bis zum 30. Mai stattfinden werden, und zwar in allen Bundesländern von Österreich. Das Programm ist auf www.architekturtage.at einsehbar. Ganz spannende Programmpunkte werden dieses Jahr angeboten, Einblicke in Infrastrukturprojekte, die normalerweise nicht möglich sind. Und last but not least wird am 10. Juni eine Abschlussveranstaltung der Architekturtage stattfinden, und zwar als Satelliten-Event für das New European Bauhaus Festival in Brüssel. Austragungsort ist das Otto-Wagner-Areal, und bei dieser Veranstaltung werden die Ergebnisse, die Erkenntnisse der Architekturtage 2026 noch einmal Revue passiert lassen, und es werden aber auch Einreichungen für den Open Call, der gemeinsam mit den Architekturtagen stattfindet und wo jeder dazu eingeladen ist, Visionen für Infrastruktur, Lösungen der Zukunft einzureichen. Und diese Ergebnisse werden dort auch präsentiert. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.